Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Es ist eben keine Delfinshow, es ist eben kein Aquarium, kein Zoo, kein Zirkus, sondern es ist eben das Abenteuer. Es ist wilde Natur. Orcas, die unterm Boot durchtauchen, trauernde Grindwale oder eine Pottwalgeburt. Und man weiß es eben nie. Du fährst aus dem Meer raus und es kann sein, dass du schlechtes Wetter hast, keine Tiere siehst, aber es kann auch sein, dass du aus dem Nichts einen springenden Buckelwal neben dir hast.
Wir haben schon viel über Leidenschaften hier im Podcast gesprochen. Für die Berge, für das Meer, für Fernreisen oder auch Mikroabenteuer. Heute aber geht es um die Liebe zu Tieren, genauer gesagt zu Walen. Marlina Güttner hat sich ganz den Säugetieren ihrer Erforschung und Beobachtung verschrieben und ist dafür sogar alleine bis auf die Azoren gereist. Ich will von Marlina wissen, was sie und andere so sehr an Walen fasziniert, wie wir Menschen richtig mit ihnen umgehen können, und natürlich sprechen wir auch kurz über das Buch rund um die Selbstfindung, Marlina, was du geschrieben hast.
Rausgehört mit Joris Alexander Krug.
Schön, dich zu hören. Hallo, willkommen im Podcast.
Hallo, ja, voll cool. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin schon total gespannt aufs Gespräch.
Ja, ich auch. Und wir sind ja leider nur digital miteinander verbunden. Deswegen kurze Standortfrage. Du bist ja seit deiner Kindheit viel in Portugal unterwegs. Jetzt gerade auch oder wo erreiche ich dich?
Ja, tatsächlich heute nicht in Portugal. Oh. Ich bin gerade in Leipzig, ganz schön weit weg vom Meer. Ich vermisse das Meer auch schon. Und ja, hatte heute schon ein bisschen Chaos, bin einmal aus der Wohnung, in der ich gerade bei einer Freundin zu Besuch bin, in die Wohnung meiner Cousine ausgewichen, weil direkt unter uns eine super laute Baustelle war. Also es war wirklich, als würde man in der Baustelle sitzen. Da dachte ich, das möchte ich dir und den Hörern und Hörerinnen nicht antun. Und genau, jetzt sitze ich in einer sehr schönen, ruhigen Wohnung in der Küche bei meiner Cousine in Leipzig.
Schön. Ja, es klingt auch alles wunderbar und ruhig bei dir. Perfekt für ein schönes Podcast-Gespräch. Es geht um ein Leben für die Freiheit und für Wale, für Tierschutz. Auch das Soloreisen soll heute unser Thema sein. Das alles jetzt im Gespräch mit Marlina Güttner.
Rausgehört.
Man kann ja sagen, diese Begegnung hat alles in deinem Leben verändert. Und zwar die erste direkte Walbegegnung. Beschreib mal, wie war das damals vor den Azoren?
Ja, also es war im Mai 2023 und ich war für eine Woche zu Besuch auf den Azoren, um einen Ausflug zu machen, zu reisen mit meinem Freund für einen kleinen Urlaub. Und ich hatte einen Punkt auf meiner Bucketlist und dieser Punkt hieß, ich möchte einmal in meinem Leben einen Wal sehen. Und ich bin dann eben auf eine Walbeobachtungstour gegangen, auf eine nachhaltige Walbeobachtungstour. Und es war so, dass ich es eigentlich von der ersten Sekunde an geliebt habe. Wir sind rausgefahren aufs Meer in diesem kleinen Schlauchboot. Und diese Schlauchboote, so Speedboote, fahren super schnell. Man muss dann erstmal ein Stückchen wegfahren von der Insel. Und einfach dieser Wind im Gesicht, das Salzwasser im Gesicht und dieses pure Gefühl von Freiheit und Abenteuer, das fand ich eigentlich schon ganz toll, bevor da überhaupt ein Wal war. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ich mir sehr gewünscht habe, dass es klappt und dass ich tatsächlich Tiere sehe, weil man weiß es natürlich nie. Es ist ja kein Zoo, es ist kein Delfinarium, wo man eingesperrte Tiere sieht. Es ist das offene Meer, im Fall der Azoren wirklich der offene Atlantik, mittendrin im Atlantik eigentlich. Und man weiß nicht so genau, was da passiert. Dann irgendwann habe ich was im Wasser schwimmen sehen, so Gleiten an der Oberfläche, aber es hätte auch ein Baumstamm sein können. Und dann habe ich ein bisschen Panik bekommen und war so, oh Gott, das ist jetzt der Wal und dann ist er gleich wieder weg. Und dann meinte der Guide so, ja, dieser Pottwal, der wird jetzt so 5 bis 10 Minuten an der Oberfläche bleiben. Und dann konnte ich mich so ein bisschen entspannen und war so, ah, okay, ich habe kurz Zeit, um diesen Moment zu genießen. Und dann, ja, bin ich in diesen Moment abgetaucht. Und bei Pottwalen ist es so, dass man die oft, wenn man die an der Oberfläche sieht, beim Logging sieht, so nennt sich dieses Verhalten. Das heißt, die schweben, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, die floaten so an der Oberfläche, bewegen sich auch nicht so viel, atmen ein und aus und ruhen sich aus und bereiten sich auf ihren nächsten Tauchgang vor. Und mich hat dann so ein ganz tiefes Gefühl von Frieden und Ruhe überkommen und ich war einfach ganz andächtig und habe dieses Tier im Wasser beobachtet und man hat eigentlich nur ein bisschen Rücken gesehen, ein bisschen die Rückenflosse und dann, was das Schöne ist bei Pottwalen, meistens, wenn die abtauchen, dann tauchen die tief ab und zeigen ihre Schwanzflosse und dann ist dieser Pottwal abgetaucht, hat die Schwanzflosse gezeigt und alle haben natürlich oh und ah gerufen und ja, es war ein magischer Moment und irgendwie ist dieses Gefühl geblieben. Also einmal diese Ruhe, die dieser Pottwal ausgestrahlt hat und wie mich diese Begegnung auch total in den Moment gebracht hat und gleichzeitig dieses Abenteuergefühl, dieses Freiheitsgefühl eben auf dem Meer, mitten im Atlantik, in den Wellen, auf diesem kleinen Boot zu sein. Und ja, das war meine erste Walbegegnung. Eine von inzwischen ganz, ganz vielen. Aber da es eben die erste war, ist es eine, die ich wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben vergessen werde.
Ja, ich merke schon, die ist ja immer noch total präsent bei dir, diese erste Walbegegnung. Das heißt, du hast diesen Wal gesehen und es war quasi um dich geschehen. Vorher allerdings warst du, glaube ich, noch gar nicht so sehr im Walbusiness. Also wahrscheinlich hast du hier und da mal von Walen gelesen oder gehört, hattest es halt auf deiner Bucketlist, hast ja vorhin schon kurz erzählt. Und dann, so stelle ich es mir vor, ich habe selbst noch nie einen Wal in freier Wildbahn leider gesehen, aber das sind ja riesige Tiere, tonnenschwer und dann tauchen die da so auf oder schwimmen vor dir lang und man ist doch total fast geschockt, oder was das für große Tiere sind, oder wie ging es dir dabei?
Ja, also ich glaube, was bei mir bei dieser ersten Walbegegnung, wenn ich jetzt vergleiche mit den ganzen Begegnungen, die ich seitdem hatte, was da präsent war, war vor allem erstmal Überforderung, weil ich eben nicht wusste, was passiert, wonach schaue ich, was möchte ich überhaupt sehen, was kommt auf mich zu. Das heißt, ich hatte auch diesen Guide dabei und er meinte, ja, es ist ein Pottwal und ungefähr so mittelgroß und konnte das Geschlecht bestimmen. Und ich hatte das Gefühl, ich sehe halt irgendwas im Wasser gleiten. Und ich fand es faszinierend, wie er das beschreiben konnte und wie er irgendwie das Verhalten des Tieres lesen konnte, das ich aus der Ferne fast nicht sehen konnte. Aber ich glaube, was einfach da war irgendwie dieses, es ist wie ein Gefühl. Also es ist super schwierig zu beschreiben und ich finde es auch schwierig mit Worten oder mit so Fakten zu beschreiben. Aber es ist einfach dieses Gefühl von mitten in der Natur zu sein und irgendwie mitten im Moment zu sein und dieses gigantische, geheimnisvolle Tier auch damals für mich oder auch immer noch. So ein Pottwal taucht bis zu 3000 Metern tief, die männlichen Tiere. Die legen super große Strecken zurück. Die leben in den Tiefen des Meeres, so weit weg von uns. Und ich glaube einfach, dieses Mystische auch hat mich total fasziniert. Du hast jetzt die Größe angesprochen. Ich habe später dann zum Beispiel auch Blauwale gesehen. Die sind ja die größten Tiere unseres Planetens. Und da ist es natürlich unglaublich zu sehen, wie groß die sind. Oft ist man bei einer Walbeobachtungstour aber auch ganz schön weit weg, was auch sehr gut ist, um den Tieren eben ihren Raum zu lassen. Und da ist es manchmal so, dass man die Größe tatsächlich gar nicht so einschätzen kann. Also ich glaube, bei meiner ersten Begegnung, da war es eher dieses Gefühl von mit diesem Tier zu sein und irgendwie einfach da als Beobachterin dabei zu sein und gar nicht jetzt so diese Größe oder diese Masse, die du jetzt angesprochen hast.
Du hast es schon angesprochen, du warst seitdem wieder oft unterwegs, bist ja mittlerweile sogar Tourguide. Und wenn man aber mal zurückblickt, so in deine Kindheit, ich habe es vorhin schon angedeutet, du warst da auch schon oft in Portugal unterwegs zum Beispiel, stammst aber ja ursprünglich aus Süddeutschland. Und da ist man ja jetzt wirklich gar nicht so nah dran am Meer oder an irgendwie Walforschung, solchen Dingen. Wie hat sich das entwickelt? Hattest du irgendwie in deiner Kindheit schon mal Berührungspunkte oder wann gab es die ersten Verbindungen zum Meer erstmal grundsätzlich?
Ja, also ich glaube immer, dass so, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Süddeutschland, es hatte so 10 Häuser oder 8 und es gab auf jeden Fall mehr Kühe als Menschen dort und was damals schon da war, war die Verbindung zur Natur und die Liebe zum Rausgehen und zum kleine Abenteuer erleben, die man eben als Kind sich so ein bisschen herbeiträumt und dann als erwachsene Person endlich alle leben kann, weil da haben wir uns eben vorgestellt, dass wir große abenteuerliche Reisen machen und auf einem Piratenschiff leben, aber sind halt im Garten rumgehopst dabei, wie man das als Kinder so macht. Und ich war aber da schon super viel im Wald, in der Natur mit Tieren, also das war auf jeden Fall da und seit ich 10 Monate war, da war ich das erste Mal in Portugal, an der Westküste in Portugal am Meer und dann auch jedes weitere Jahr meines Lebens, also es gibt kein Jahr bisher in meinem Leben, in dem ich nicht an der Westküste in Portugal war und ich glaube, da ist diese tiefe Verbindung auch zum Meer einfach schon entstanden, weil ich schon als Kind, ich erinnere mich, wie ich in den Wellen gehüpft bin und nach Krebsen gesucht habe und am Strand gespielt habe und wie ich auch immer vor den Ferien, wir waren immer die Sommerferien dort, hingefiebert habe auf das Meer. Und ich habe das Meer, also ich habe das Meer eigentlich geliebt, seit ich denken kann. Also ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen Moment erinnern, wo ich jetzt noch nicht diese Liebe zum Meer hatte. Also ich glaube, das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Ich glaube, sehr, sehr viele können das nachvollziehen. So Kindheit am Meer oder zwischendurch mal im Urlaub am Meer sein zu dürfen, das haben ja alle in positiver Erinnerung. Bei dir ist dann aber so richtig ein Traum, glaube ich, erwachsen nach und nach, dass du auch beruflich dich mit dem Meer beschäftigen möchtest. Und trotzdem, du hast ja erstmal dann ja Abitur gemacht, ganz normal in Süddeutschland, die Schule, glaube ich, abgeschlossen. Und es ist ja dann schon nochmal ein großer Schritt, sich wirklich in die Richtung zu entscheiden, oder? Fiel dir das direkt leicht?
Ja, ich habe mich ja nicht direkt in die Richtung entschieden. Es hat ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, ob der Begriff Scanner-Persönlichkeit was sagt. Ich bin eine Person, es ist ein Begriff für Menschen, die ganz viele verschiedene Interessen haben. Es ist so eine Theorie, die besagt, dass es entweder Leute gibt, die ein Interesse haben und dann da in die Tiefe gehen und dass es auch Menschen gibt, die ganz viele verschiedene Begabungen haben und ganz viele verschiedene Interessen. Und ich hatte immer total viele Ideen, schon seit ich ein Kind war und hatte nach der Schule auch so ein bisschen das Problem, in der Schule war es ganz gut, weil wenn du da in ganz vielen verschiedenen Fächern gut bist und viele verschiedene Interessen hast, ist das eher positiv. Aber danach sollst du dich ja für einen Weg entscheiden. Und ich fand Medizin interessant. Ich fand zum Beispiel Psychologie interessant. Ich fand Journalismus und Schreiben interessant. Und ich fand auch Meeresbiologie interessant. Es waren so die Themen, die mich interessiert haben. Aber es waren auch, gab auch noch ein paar mehr. Und ich habe erstmal eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht nach der Schule tatsächlich. Und hatte da auch super viel Spaß dabei, hatte aber schon immer ganz viel Lust auf Reisen und habe mich danach, also nach einem Jahr ungefähr, dann bin ich in die Selbstständigkeit von meinem Freund mit eingestiegen und habe im Vertrieb mit ihm selbstständig gearbeitet, weil ich diese Freiheit wollte. Das heißt, zuerst habe ich mich dann entschieden, okay, ich wähle einen Weg, bei dem ich mehr Freiheit habe als im Rettungsdienst, bei dem ich reisen kann, online auch arbeiten konnte. Und es war aber nicht wirklich jetzt vom Beruf her meine Passion, aber es hat mir super viel Freiheit gegeben, eben mich auszuprobieren. Und ich glaube, gerade wenn man vielleicht auch noch nicht so genau weiß, was möchte ich machen, weil es war jetzt nicht so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte unbedingt auf dem Meer arbeiten. Ich hatte immer diese Liebe zum Meer, aber ich finde, gerade wenn man jung ist, dann vergisst man das auch manchmal ein bisschen. Es gibt so viele Eindrücke, so viele Einflüsse, so viele Menschen, die einem was sagen, so viele Möglichkeiten auch. Und diese Selbstständigkeit hat mir aber die Möglichkeit gegeben, mich auszuprobieren, weil ich einfach dabei reisen konnte. Ich war in Südamerika, in Asien, in Portugal mit dem Campervan unterwegs und habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und es hat auch alles gut funktioniert. Ich meine, es ist so ein bisschen das Traumleben, wenn man sagen kann, ich arbeite online, ich kann 6 Monate im Jahr auch reisen und an unterschiedlichen Orten sein und mich ausprobieren. Aber ich habe irgendwann gemerkt, mir fehlt so diese Passion, was das Berufliche angeht. Ich habe so das Gefühl, da muss noch mehr sein. Und irgendwie ist mein Weg hier jetzt nicht zu Ende oder es ist vielleicht gerade nicht der richtige Weg. Und ich habe mich dann gefragt, wir haben gerade drüber gesprochen, ich habe mich gefragt, was hat mich denn als Kind glücklich gemacht? Und da kam eben nicht die Antwort, oh, vor dem Laptop sitzen, sondern die Antwort war draußen sein, in der Natur sein, mit Tieren sein, mit Menschen sein und eben auch am Meer sein. Und dann habe ich den Beschluss gefasst, zwar 2023, mich dem Meerthema zu widmen. Und ich habe dann einen Bootschein gemacht, ich war segeln, ich habe einen Tauchschein gemacht und ich hatte eben auf der Bucketlist einen Wal zu sehen. Und der Punkt, der dann alles verändert hat, war diese Walbegegnung. Also es war tatsächlich so, dass ich diese Walbegegnung hatte und danach beschlossen habe, ich möchte jetzt mit Walen arbeiten, ohne dass ich irgendeinen Plan hatte, ohne dass ich jemals in dem Bereich eine Ausbildung gemacht habe oder studiert habe, ohne dass ich wusste, was auf mich zukommt und wie gesagt immer noch nur einen Wal gesehen hatte und immer noch erstaunt war, dass es verschiedene Arten von Walen gibt, so ungefähr. Ja. Aber ich habe an dem Tag eigentlich so beschlossen, ich möchte mit Walen arbeiten und ich möchte in die Richtung was machen. Und von da aus hat sich dann halt ganz viel entwickelt.
Du warst ja auch alleine auf den Azoren, glaube ich, unterwegs. Wie kam es dazu? Hast du das bewusst so entschieden, dass diese Freiheit, das Abenteuer alleine am besten erlebbar wird?
Ich habe dann einen Job bekommen, um für 6 Monate dorthin zu ziehen. Und ich hatte super krass Angst. Also ich bin jetzt 26, damals war ich 24 und ich hatte total Angst, ohne meinen Freund vor allem und ohne unsere Hündin, ohne Freunde, ohne Familie auf diese Mini-Insel. Es war auch eine andere Insel als die, auf der ich zuvor war, also eine Insel, auf der ich noch nie war, auf diese Mini-Insel zu ziehen und da einfach für 6 Monate zu bleiben und einen Job zu machen, von dem ich keine Ahnung hatte. Und ja, mein Freund war aber beruflich noch ein bisschen eingespannt. Er kam dann auch zu Besuch, aber ich bin dann alleine gegangen. Und im Nachhinein glaube ich, dass das für mich das Beste überhaupt war, alleine zu gehen und mein eigenes Abenteuer zu leben, weil ich glaube, ich dadurch total viel über mich gelernt habe, einfach aus diesem Fakt auch, dass ich mich getraut habe und dass ich mutig war und alleine auf diese Insel gezogen bin und dieses Abenteuer auch alleine erlebt habe.
Ja, beschreib mal, also mit 24, ich war da sehr viel feiern, solche Sachen, ein bisschen arbeiten, okay, und studieren, aber da ist man ja noch nicht fertig im Leben angekommen, also man findet sich ja noch selbst, wie du es auch sehr schön in dem Buch beschreibst, aber wie war denn auf den Azoren, das ist ja nochmal eine ganz andere Umgebung, die man da um sich hat, wie war denn das dort, ich sag mal, endgültig erwachsen werden? Also ich stelle mir den Alltag auch sehr spannend vor, den du da erleben durftest mit 24.
Ja, total. Also ich hatte davor schon viele Erfahrungen gemacht im Ausland. Also ich war, wie gesagt, davor schon super viel reisen und hatte auch schon so ein bisschen mein zweites Herzens zu Hause an der Westküste in Portugal aufgebaut, was dazu geführt hat, dass ich mich in Portugal an sich ganz wohl gefühlt habe. Und die Azoren gehören ja zu Portugal. Das heißt, es wird Portugiesisch gesprochen. Es gibt so das gleiche Bier im Supermarkt wie auch auf dem Festland. Und das hat so ein bisschen Heimatgefühl erzeugt. Aber dennoch, ich weiß nicht, warst du schon mal auf den Azoren?
Leider nein. Portugal mal kurz, aber also sehr schön da die Gegend auf jeden Fall. Vor allem die ewig langen Strände und diese Wellen dort. Die Sommer sind auch wunderschön. Du warst im Sommer da, oder?
Genau, also ich war von März bis Oktober dort. Und genau, worauf ich jetzt hinaus wollte, es ist eben ganz trotzdem ganz anders als Portugal für mich, als das Festland. Okay. Mhm. Weil du auf einer Insel mitten im Meer bist und du spürst es. Also für mich, ich liebe den Atlantik, seit ich ein Kind bin, wie gesagt, aber für mich war es am Anfang auch ein bisschen beängstigend, mitten im Meer zu sein auf dieser kleinen Insel, weil um dich rum eben nur Wasser ist und du merkst einfach, dass du abgeschieden bist. Und es gibt dann auch nicht so diese langen Strände, sondern es gibt ganz viel Vulkangestein, zumindest auf der Insel, auf der ich war, aber unglaublich schöne Natur. Und ja, der Alltag dort war sehr besonders, würde ich sagen. Für mich ist es ein Stück weit jetzt zu meinem normalen Alltag geworden, aber vor allem am Anfang in diesem Job anzukommen, jeden Tag auf dem Meer zu sein. Also ich war jeden Tag auf dem Meer und grundsätzlich, weil es eben so eine kleine Insel ist, spielt sich auch alles am Meer ab. Wir haben 50 Meter vom Meer weg gewohnt, sind am Meer entlang zu der Arbeitsstelle gelaufen, die auch am Meer war, um dann 6 bis 9 Stunden am Tag auf dem Meer zu verbringen. Und auch alles andere findet am Meer statt. Ich glaube, es müsste jetzt genau 2 Jahre her sein, dass ich da dann meine Anmeldung und wie heißt es denn, wenn man so zum, wie heißt es denn auf Deutsch, dieses so Bürgermeisteramt, Gemeindehaus, whatever, wo man so sich anmelden muss und seine Steuernummer beantragen. Und es war einfach auch mit Meerblick. Und ich weiß noch, wie ich angekommen bin und mir so dachte, es ist so verrückt, ich liebe das Meer so sehr. Und egal, was ich hier mache, selbst die Polizeistation war neben dem Meer, also alles, der Supermarkt, alles mit Meerblick. Und das war schon mal ein sehr toller Tag vom Alltag. Und ansonsten war es auch super herausfordernd, gerade am Anfang, weil ich bin seekrank geworden. Ich hatte, wie gesagt, noch keinen Plan von dem Job. Ich musste super viel lesen, super viel lernen und auch lernen, eben Vorträge zu halten über diese Tiere, auf dem Meer zu sein und dann natürlich auch irgendwann, und es hat sich dann entwickelt, weil wie gesagt, am Anfang habe ich irgendeinen Wal im Wasser gesehen und war froh, wenn ich erkannt habe, dass da ein Wal ist. Und am Ende konnte ich nicht nur Arten unterscheiden, sondern Individuen und Geschlechter, Alter einschätzen, Verhalten interpretieren und konnte dann sagen, ach ja, da ist Pumba oder Oscar oder Marie, während ich am Anfang, wenn wir zurückgehen zu meiner ersten Walbegegnung, nicht mal von Weitem erkannt habe, dass da überhaupt ein Wal im Wasser ist.
Kurze Frage, was genau war eigentlich dein Job da auf dieser kleinen Azoreninsel? Was durftest du tun das halbe Jahr lang?
Also ich habe als Guide gearbeitet in einer Firma für nachhaltige Walbeobachtungstouren. Und das bedeutet, es geht super viel um Wissensweitergabe, also so ein bisschen Science Education mäßig, Vorträge über die Tiere zu halten, dann eben auch aufs Meer rauszufahren, in diesen kleinen Booten und die Tiere zu beobachten und da eben auch Wissen weiterzugeben. Das heißt, ich habe eigentlich ja so 6 bis 9 Stunden am Tag dann über Wale gesprochen, was eben dazu geführt hat, dass ich mir erstmal viel Wissen aneignen musste. Ja. Und dann geht es darum, die Tiere zu finden und dann zu interpretieren, das Verhalten zu erklären, den Menschen Fragen zu beantworten und ganz wichtig auch, ja, ein Gespür für die Tiere mitzugeben. Und für mich als Guide war immer mein persönlicher Anspruch oder ist es auch heute noch mein persönliches Ziel, dass Menschen nach so Natur total begeistert sind von den Tieren, total fasziniert sind und im besten Fall eben fragen, okay, es war einer der besten Tage meines Lebens, ich habe so viel gelernt, dann am besten noch ein paar Fakten wiedergeben können, das ist dann auch immer gut, dann habe ich fesselnd erzählt und dann am besten eben fragen, was können wir jetzt machen, was können wir jetzt tun, um einen Unterschied zu machen, was können wir jetzt tun, um den Tieren und dem Meer was Gutes zu tun. Und ich glaube, das sollte immer im Fokus stehen und darum sollte es immer gehen.
Ganz wichtiger Punkt. Also es ist ja ein Stück weit, glaube ich, bei dir auch so gewesen, dieses Wahlromantik trifft dann irgendwann auf Realität. Weil es gibt nun mal ja auch Tage, da ist schlechtes Wetter. Oder es gibt Tage, da fährst du raus mit dem Boot voller erwartungsfreudiger Menschen, die Wahlbeobachtung sich vorgenommen haben. Und dann kommt kein Wal, da taucht niemand auf. Wie war das so für dich? Also dieses Ankommen auch in der Realität als Wahlguide?
Also ich muss sagen, für mich sind immer noch die Azoren, ich habe jetzt in Australien auch noch gearbeitet letztes Jahr und es waren beides Plätze, aber vor allem auch die Azoren sind Platz, die für mich sehr weit von der Realität sich anfühlen, sehr weit weg. Also es fühlt sich schon an wie so eine kleine Traumbubble und es ist auch einfach einer der besten Plätze weltweit, um Wale und Delfine zu beobachten. Es gibt unglaublich viele Arten. Ich habe in der Zeit 18 verschiedene Arten von Walen und Delfinen gesehen. Das heißt, die Tage, an denen man keine sieht, kommen gar nicht so oft vor. Aber ich glaube, ich hatte einfach eine super tolle Firma und auch ganz, ganz tolle Kolleginnen. Alle von denen waren Meeresbiologinnen, hatten super viel Erfahrung, konnten mir ganz viel weitergeben. Und es war von Anfang an so, dass wir das eigentlich positiv geframed haben, auch für die Gäste, dass es eben eigentlich gut ist, wenn man vielleicht auch mal keinen Wal sieht, weil es zeigt eben, es ist der Lebensraum der Tiere, es ist das offene Meer, es ist, die leben ihr Leben da und wir können als Besucher vorbeikommen und zuschauen. Aber es ist eben keine Delfinshow, es ist eben kein Aquarium, kein Zoo, kein Zirkus, sondern es ist eben das Abenteuer, es ist wilde Natur. Und ich glaube, genau das habe ich eigentlich immer geliebt, dass man nicht weiß, was passiert. Und es gibt auch ganz viele Geschichten davon in meinem Buch. Also ich erzähle von ganz vielen Walbegegnungen, von Orcas, die unterm Boot durchtauchen, über trauernde Grindwale oder eine Pottwalgeburt. Und man weiß es eben nie. Du fährst aufs Meer raus und es kann sein, dass du schlechtes Wetter hast und nichts, keine Tiere siehst. Aber es kann auch sein, dass du dass du aus dem Nichts einen springenden Buckelwal neben dir hast. Und ich glaube, gerade das ist auch faszinierend. Und ich glaube, gerade wenn man in der Natur mit Tieren auch als Guide arbeitet, dann ist es wichtig, das eben den Menschen auch zu erzählen. Also vorher rechtzeitig die Erwartungen zu managen. Und dann ist es natürlich wieder so, wenn man das schafft, dass die Menschen mit der richtigen Erwartung und mit dem richtigen Gefühl auf dieses Boot steigen, dann ist es eigentlich schon toll, einfach nur auf diesem Boot zu sein, muss ich sagen. Das finde ich immer noch. Einfach auf dem Meer zu sein, den Wind, die Wellen, die schönen Azoren, und dann ist es auch okay, mal kein Wal zu sehen.
Ach, das finde ich ja auch spannend. Eine Walgeburt, also das ist ja wirklich dann schon ein großes Glück, was man da erleben kann. Was sind denn so diese Magic Moments, die du auch vielleicht mit uns teilen magst? So ganz besondere Guide-Abenteuer und Erlebnisse, die du schon mitmachen durftest, aber auch vor allem für die Menschen, die mit dir gereist sind, für die war es ja wahrscheinlich umso besonderer, sowas erleben zu dürfen.
Total. Und ich habe mich auch immer wieder an meine erste Walbegegnung zurückerinnert, weil das war im Nachhinein, wenn ich jetzt die ganzen Begegnungen mir anschaue, war das ein komplett normales Pottwalverhalten. Das habe ich dann tausende Male gesehen und dann irgendwann angefangen, die Schwanzflosse zu fotografieren vom Pottwal, wenn der abtaucht, für Foto-ID, um die Forschung zu unterstützen. Und es war für mich so ein ganz normales Verhalten. Aber als ich eben das erste Mal auf diesem Boot war, da war es super besonders. Und ich glaube, das muss man immer im Kopf behalten. Es ist immer besonders, diese Tiere zu sehen. Und ja, ich hatte so viele besondere Momente, so viele emotionale Momente auch. Ich hatte einige Momente, wo ich geheult habe und meine Gäste auch. Also es ist schon sehr magisch. Ich erinnere mich, dass ich meinen ersten Buckelwal gesehen habe. Und ich liebe Buckelwale, beziehungsweise ich habe dann angefangen, Buckelwale zu lieben, als ich eben über sie gelesen und gelernt habe. Und ich wollte unbedingt einen Buckelwal sehen. Und ich weiß noch, dass ich meinen ersten Buckelwal gesehen habe und dass wir eine kleine Gruppe auf dem Boot hatten. Und dann aus dem Nichts, also es waren zwei Buckelwale, und aus dem Nichts ist einer dieser Buckelwale gesprungen. War ein gutes Stück weit weg, aber da die ja so riesig sind, fühlte es sich an, als wäre es direkt neben uns gewesen. Ja. Ist dieser Buckelwal aus dem Wasser gesprungen und es war so gigantisch zu sehen. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel da eine Gästin auf dem Boot hatte, die dann geheult hat und ihr Handy angemacht hat, um ein Foto zu machen, und genau in dem Moment eine Nachricht von ihrer Tochter bekommen hat, dass die schwanger ist. Das heißt, so Coincidences, und irgendwie war alles so emotional, das ganze Boot hat so geheult.
Oh je.
Also es ist schon verrückt, was so alles für emotionale Momente passieren. Aber natürlich auch total interessante Momente. Ich habe einmal zum Beispiel Grindwale gesehen, die um ein Kalb getrauert haben. Es war sehr herzzerreißend zu sehen, wie diese Wale das Baby immer wieder an die Oberfläche gepusht haben, immer wieder so nach oben mit ihrem Kopf praktisch, dass es Luft holt, aber es war tot. Aber es war auch super interessant, aus dieser interessierten Perspektive, um diese Tiere besser zu verstehen und kennenzulernen. Ich glaube, gerade solche Momente verändern natürlich auch viel, weil ich glaube, alle Gäste, die an diesem Tag auf dem Boot waren, die überlegen sich zweimal, was kann ich machen, um diesen emotionalen und intelligenten Tieren irgendwie was Gutes zu tun. Und wenn die eine Petition sehen, um Grindwalfang auf den Färöerinseln zu verbieten oder dagegen zu stimmen, dann unterschreiben die wahrscheinlich und hinterfragen vielleicht auch, okay, was konsumiere ich selber? Wie sieht mein eigener Fisch- und Fleischkonsum aus? Oder vielleicht auch, wie behandle ich den Nachbarshund? Weil gerade solche Momente eben sehr spürbar machen, wie intelligent und sozial diese Tiere sind. Und nicht nur Grindwale übrigens, sondern natürlich auch andere.
Ja, schön, dass du es ansprichst. Und da sind wir auch schnell dann beim Thema Verantwortung übernehmen für die Natur. Wir sind auch beim Naturschutz, der dich ja parallel natürlich auch mit beschäftigt. Der Meeresschutz, Tierschutz an der Stelle für Wale ganz besonders interessiert dich ja auch sehr. Kann man denn nachhaltig Wale beobachten oder wie siehst du das? Weil ich meine, zu viel Tourismus, auch wenn jeder natürlich davon träumt, mal mit so einem Boot vor den Azoren da irgendwie Wale zu beobachten, zu viel Tourismus wird den Tieren ja nicht gut tun, sogar schaden. Wie findest du da so den richtigen Mittelweg? Eben nicht zu viele, aber schon genug, um ja auch viele Menschen zu begeistern für diese Tiere, für den Naturschutz.
Ja, total. Also es ist ein super spannendes und auch wichtiges Thema. Und ich glaube, gerade heute in Zeiten von Instagram und dem coolsten Foto von, weiß ich nicht, dem Elefant, den man in Thailand streichelt, ist es super wichtig, solche Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, es ist schon mal gut, wenn Menschen dafür ein Bewusstsein haben und das überhaupt hinterfragen. Aber es gibt natürlich viele Sachen, die man beachten kann. Und ich habe mich auch lange damit beschäftigt. Also ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist schon mal, Tiere in freier Wildbahn zu beobachten und nicht ins Delfinarium zu gehen, wo es Delfine in Gefangenschaft gibt. Und dann gibt's aber natürlich auch da Sachen, die man beachten muss. Also ich habe jetzt auf den Azoren gearbeitet und letztes Jahr habe ich in Australien gearbeitet und mit Buckelwalen. Und an beide Orte sind Regionen, die schon von Haus aus reguliert sind. Und das ist immer schon mal ein ganz guter Ansatz, weil zum Beispiel in Norwegen gibt's auch Walbeobachtung, aber Norwegen ist eines der Länder, das noch Wale fängt, also tötet. Das heißt, da gibt's keinerlei Regulationen, was Walbeobachtung angeht. Klar kann eine Firma das vielleicht irgendwie selber umsetzen, aber es gibt halt keine Regeln dazu, weil es eben nicht von Interesse ist dort. Und ich glaube, das ist schon mal ein Problem. Und da würde ich mich auch schwer tun, Wale zu beobachten und würde ich mich vor allem auch sehr schwer tun, zu arbeiten. Weil gerade, ich meine, es ist ja schon mal schlimm, wenn man als Gast bei irgendeiner Tour dabei ist, wo nicht sauber gearbeitet wird. Aber wenn man dann dort noch arbeitet, dann wäre es ja wirklich der absolute Albtraum. Das heißt, es gibt zum Beispiel auf den Azoren oder auch an dem Ort, in dem ich in Australien war, Regeln, also man darf nicht ohne eine Lizenz Wahlbeobachtung machen. Das heißt, man braucht diese Lizenz und davon gibt es begrenzte Lizenzen. Das heißt, es können nicht unendlich viele Boote oder Privatleute oder irgendjemand sagen, ich mache jetzt Wahlbeobachtung, sondern es gibt eine begrenzte Anzahl von Booten, die diese Wahlbeobachtung machen dürfen. Und wenn man es in einem Kontext macht, wo es eben um die Weiterbildung geht, wo es darum geht, was über die Tiere zu lernen, wo Wissen weitergegeben wird und die Wale eben immer an erster Stelle stehen, dann glaube ich, dass es total viel Gutes auch bringen kann, weil Menschen eben begeistert werden und diese Liebe zum Meer und zu den Tieren nochmal ganz anders spüren. Aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass das eben nie auf Kosten der Tiere passiert, sondern dass die immer an erster Stelle stehen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich in so einer guten Firma gelandet bin, die da eben auch sehr viel Wert drauf gelegt hat.
Ja, schön. Man hört es dir auch an, wie wichtig dir das ganz persönlich auch ist. Also einerseits, klar, das Geschäft muss laufen. Das ist ja so ein bisschen auch das, womit du dein Geld verdienst. Andererseits habt ihr aber immer das Wohl der Tiere im Blick und der Natur. Das finde ich schön, auch nochmal zu hören und zu betonen hier an der Stelle im Podcast. Am Ende habe ich ja vorhin auch schon angeteasert und du hast auch immer wieder darauf hingewiesen. Du hast ja sogar ein Buch geschrieben. Da spielt der Wal oder die erste Walbegegnung eine Rolle, aber eben auch die Selbstfindung, der Weg zu dir selbst. Und du bist ja immer noch sehr jung, Mitte 20, und trotzdem hast du dich entschieden, all das, was du schon erleben durftest, in ein Buch zu bringen. Warum war es dir so wichtig, die Geschichte zu erzählen?
Also ich glaube einfach an die Kraft von Geschichten und ich glaube natürlich dran, und das sehe ich ja, auch wenn ich zum Beispiel Geschichten über die Wale erzähle, dass Menschen davon begeistert werden und davon fasziniert werden. Und ich glaube, ich habe so viel über mich selber gelernt auf dieser Reise. Und ich dachte mir, es wäre schön, wenn vielleicht ein paar von diesen Dingen, die ich gelernt habe, auch andere Leute inspirieren können. Ich lese selber total gerne, ich hole mir sehr gerne Inspiration von anderen Menschen und ich schreibe total gerne. Also ich schreibe schon seit ich 9 bin, Reisetagebuch und ganz viele Dinge immer. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal das Buch in der Hand gehalten und habe so gemerkt, eigentlich habe ich es für mich geschrieben, weil gerade diese Zeit auf den Azuren, wo ich die ersten Begegnungen mit den Walen hatte, wo ich auch so viele Herausforderungen hatte, so viele Ängste, so viele irgendwie heikle Momente. Es war so eine besondere Zeit für mich und jetzt kann ich das einfach für immer nachlesen. Und es ist ja nicht das letzte Mal, dass ich da an irgendeine Herausforderung in meinem Leben gekommen bin. Da kommen bestimmt noch ein paar. Aber es ist gut zu wissen, ah, okay, ich habe das schon mal geschafft. Und ich habe da so ein bisschen durchgeblättert und dachte so, ach, ich kann selber so viel rausziehen aus diesem Buch und ich kann mich eben auch in diese Momente, in diese Begegnungen mit den Walen, meine erste Begegnung mit Blauwalen, meine erste Begegnung mit Orcas, ich kann mich in alles wieder reinversetzen, weil ich es eben ganz genau aufgeschrieben habe. Das heißt, einmal für mich selber, glaube ich, und dann, ja, wie gesagt, auch, um vielleicht andere Menschen ein bisschen zu inspirieren, einmal fürs Meer und die Tiere natürlich, aber auch für ihre eigenen Träume, weil, ach, ich glaube, wir haben alle so viel Potenzial und so viele Ideen und man muss einfach nur mutig sein. Und ich glaube, das möchte ich mit dem Buch so ein bisschen zeigen, dass es auch okay ist, nicht den perfekten Weg zu gehen, dass es auch okay ist, Angst zu haben oder Zweifel zu haben oder seekrank zu werden oder Heimweh zu haben, aber dass es trotzdem immer lohnenswert ist, an seine eigenen Träume zu glauben und dran zu bleiben und mutig zu sein. Und ja, das hoffe ich, dass ich das damit ein bisschen weitergeben kann.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Zwischenüberschrift für dein Leben, kann man, glaube ich, sagen. Zwischen Selbstfindung und Salzwasser. So heißt das Buch ja, so heißt auch diese Episode. Wir haben sie passend benannt. Marlina, es ist sehr spannend, dir zuzuhören. Es sprudelt so mehrmäßig aus dir raus beim Thema Wahl, beim Thema Selbstfindung. Du hast so viel spannende Dinge zu erzählen. Und für alle da draußen, die quasi in der Themenwelt bleiben wollen, ich habe mal geschaut, es gibt andere Episoden hierbei rausgehört, die euch auch interessieren könnten, die ihr direkt im Anschluss zum Beispiel anhört. Könnt. Zum Beispiel Episode 79, da waren Naturschützer und Wissenschaftler André Baumeister zu Gast hier im Podcast. Oder auch das Thema digitale Nomadin, auch das habe ich schon hier und da besprochen, zum Beispiel mit Pauline Picker in Folge 76. Und ganz konkret das Thema Meeresforschung, also thematisch ganz nah an dem dran, was du, Marlina, viel auch machst. Florian Huber war in Folge 45 zu Gast. Ich glaube, keiner kennt die Unterwasserwelt so wie er. Er ist auch als Taucher viel unten unterwegs und hat viele spannende Dinge über das Leben der Meere erzählt. Marlina, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise zu den Azoren, auf den Weg dorthin, auf ja viele Abenteuer, die du beim Walbeobachten schon erleben durftest.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, alle Menschen, die hier zugehört haben, konnten ein bisschen Walwissen, ein bisschen mehr Liebe mitnehmen auf jeden Fall.
Ach, ganz sicher sogar. Ich auf jeden Fall. Danke dir dafür. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Rausgehört ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Globetrotter Ausrüstung. Host Joris Alexander Krug. Redaktion und Konzeption Tristan Eggers. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden und Informationen zu Rausgehört auf globetrotter.de/rausgehört. Die Polizei bittet um deine Mithilfe im Podcast Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle.
Der Neujahrsabend 2001. Eine 15-Jährige verschwindet an einer Bushaltestelle. Ohne Spur, ohne Abschied. Bis heute wartet ihre Familie auf Antworten. Ich bin Mike Mattis und in Licht ins Dunkel spreche ich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern über den Fall Katrin Kunert. Den bringen sie jetzt nochmal in die Öffentlichkeit und hoffen auf neue Hinweise.
Licht ins Dunkel und der Fall Katrin Kunert. Ab 3. Dezember
wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.